Herzlich willkommen zu Gestern, Heute und Morgen, einem Podcast von Humayon und Florian. In diesem Podcast möchten wir über Themen erzählen, die einen gewissen Bezug haben zur Gegenwart, zur Vergangenheit und Zukunft. Das sind Themen, die man oftmals irgendwo in den Nachrichten oder in den Medien aufschnappt, doch irgendwo vielleicht nicht genau weiß, um was es dabei genau geht. Und genau diese Themen möchten wir in unserem Podcast behandeln. Für unseren Podcast haben wir uns gedacht, werden wir die Themen ganz einfach trennen. Flo möchte Themen behandeln, die in der Vergangenheit angefangen haben, begonnen haben und noch einen aktuellen Bezug haben. Und ich werde Themen ansprechen, die vielleicht heute in den letzten Tagen die eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht haben und die weitreichende Folgen für die Zukunft haben. Für unsere erste Serie heute hat Flo etwas vorbereitet und Florian, ich möchte an dieser Stelle auch einfach übergeben und bin mega gespannt, über was für ein Thema wir heute sprechen werden.
Ja, danke erstmal für die Vorstellung. Erste Folge, ne? Bisschen aufregend.
Es ist super aufregend.
Ja, und ich denke auch, jetzt die erste Folge wird etwas länger werden, weil das Thema etwas umfangreicher ist. Ist immer blöd, mit einer Special-Folge gerade zu starten. Wird aber jetzt so sein und demnach möchte ich jetzt auch einfach direkt einsteigen. Ich werde dir jetzt mal was vorlesen und vielleicht kannst du mir dann ja erzählen, worum es da gehen könnte oder was das Ganze ist, was ich da gerade vorlese.
Und zwar, ich bin super gespannt.
15 Pfund Honig werden zu 2 Sextarien Wein in ein Bronzegefäß gegeben, sodass du den Wein zu einer Honigbrühe einkochst. Dieser wird auf einer kleinen Flamme von trockenem Holz erhitzt und mit einem Schneebesen umgerührt, während er kocht. Wenn er anfängt aufzuschäumen, wird er durch Besprengen mit Wein abgelöscht, außer was in sich zurückgeht, wenn das Feuer nicht mehr einwirkt. Wenn er abgekühlt ist, wird das Feuer wieder angefacht. Das geschieht noch ein zweites und drittes Mal und dann erst wird er vom Herd genommen und am folgenden Tag abgeschäumt. Dann gib 4 Unzen Pfeffer dazu, 3 Skrupel gemahlenen Mastiks, je eine Drachme Lorbeerblätter und Safran, 5 geröstete Dattelkerne samt der vorher in Wein eingeweichten Datteln. Vorher aber gib nach Menge und Anzahl so viel Wein dazu, dass man eine milde Gewürzmischung erhält. Wenn das alles fertig ist, gib 18 Sextarien milden Weines dazu. Kohle wird helfen, es zu vollenden. Kannst du dir vorstellen, worum es sich hier handelt?
Du, das hört sich an wie ein sehr, sehr leckeres kulinarisches Gericht. Also ein Rezept für ein sehr, sehr leckeres Gericht.
Also Rezept ist schon mal richtig. Um Gericht handelt es sich jetzt nicht. So im engeren Sinne. Ich frag mal was anderes. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ich muss ehrlich gestehen, in diesem Jahr war ich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe es mir auch so oft vorgenommen, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft.
Ah, schade. Also ich habe es, aber immerhin, ich habe es jetzt auch erst zweimal geschafft, das letzte Mal gestern. Aber was, ich sag mal, was gehört denn so zu einem Weihnachtsmarkt so ganz klassisch eigentlich dazu? Vielleicht kommen wir über die Schiene drauf.
Okay, also wenn ich an Weihnachtsmarkt denke, dann denke ich natürlich irgendwo als allererstes an Glühwein.
Ja, und, genau.
Also Glühwein, was gibt's denn noch? Es gibt Bratwurst, es gibt Crepe, irgendwo leckere, süße Speisen. Das ist so das Minimum an Equipment eines Standard, also an eines Weihnachtsmarktes.
Genau. Und da sind wir auch bei unserem heutigen Thema. Da hattest du mit dem ersten Punkt schon einen Volltreffer, und zwar Glühwein. Es geht heute um die Geschichte des Glühweins. Ja, also zumindest mal, ich muss mal vorwegschicken, das Ganze soll hier ja irgendwo unterhalten und auch ein bisschen bilden. Aber du kannst eine ganze Dissertation über Glühwein schreiben. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie viele Lücken gleichzeitig drin sind, wie viel man aber dann auch in Artverwandtschaft zum Wein findet. Ja, und über Wein gibt's sehr viel zu wissen. Ich bin auch kein Weinexperte. Ja, aber habe mich dem Thema jetzt mal angenommen, weil ich denke, es passt sehr gut jetzt in diese Jahreszeit und eignet sich super für eine erste Folge.
Okay.
Ja.
Das ist natürlich, glaube ich, super. Und ich denke mal, nach dieser Serie haben Zuhörer natürlich ein besseres Verständnis von dem und wissen vielleicht so ein bisschen, also hier und da, worauf man beim Kauf eines Glühweins achten sollte.
Gut, das glaube ich jetzt vielleicht weniger, aber man hat vielleicht ein paar Anekdoten auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, so wenn man da mit dem Glühwein steht und kann man ein bisschen was drüber erzählen, so zumindest mal ganz grob. Und das Rezept, das ich gerade vorgelesen habe, ja, ist für ein Conditum Paradoxum. Das ist wahrscheinlich, soweit man weiß, der erste Glühwein wahrscheinlich in der Geschichte, ja, soweit wir es eben wissen. Beziehungsweise werde ich auch gleich nochmal erklären, muss man sagen, Glühwein ist eigentlich der falsche Begriff, man muss eher sagen Gewürzwein. Und zwar stammt dieses Rezept aus der Antike, ja, so circa 25 vor Christus bis 42 nach Christus, irgendwo in der Zeit. Genauer kann man es nicht datieren, da lebte nämlich ein gewisser Marcus Gavius Apicius und der lebte auf dem Gebiet des heutigen Köln. War gut betucht und hat sein Geld ziemlich verprasst, ja, vor allem für Essen und auch für Küche im Allgemeinen. Und von ihm stammt das Kochbuch, jetzt muss ich selbst mal lesen, De Re Coquinaria. Ja, und wie gesagt, wir können es nicht genau datieren, es wurde zu seinen Lebzeiten von ihm geschrieben, also circa 25 vor bis 42 nach Christus, das war sein Todesjahr. Aber das Rezept selbst ist auch nicht von ihm original erhalten geblieben, sondern stammt aus einer Fassung aus dem 3. oder 4. Jahrhundert. Genau. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, klar, man verbindet ja häufig Antike und vor allem Rom mit Wein irgendwo auch oder Weinkultur. Was glaubst du, wie kommt man auf die Idee, jetzt einem Alltagsgetränk wie Wein jetzt irgendwelche Dinge zuzusetzen, Gewürze?
Da fragst du eigentlich genau den Falschen. Ich bin kein Weinkenner. Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, aber ich hätte da ein paar interessante Ideen. Also ich denke mal, die Menschen damals waren sehr experimentierfreudig. Wollten einfach mal, ich meine, das ist ja heute auch noch so, ne? Wir mischen verschiedene Gewürze zusammen und schauen einfach, was bei rauskommt. Oder man erhofft sich von einzelnen Zutaten einen gewissen Effekt und mischt sie dann sozusagen mit anderen Zutaten zusammen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, damit es zum Beispiel geschmacklich etwas besser wird, das Produkt am Ende. Und ich würde auch so jetzt vermuten, dass der Glühwein damals oder der Gewürzwein, dass er auch ein Produkt von experimentellen Zusammenmischungen gewesen ist.
Ich bin mir sicher, wenn man schon ein Kochbuch schreibt, ja, dann wird es solche, ja, so einen Hintergrund gehabt haben, solche Umtriebe. Aber ich glaube, dass es eher wahrscheinlich aus historischer Sicht so sein wird, dass das Ganze eher einen pragmatischen Zweck hatte. Rotwein wird mit der Zeit nämlich relativ sauer und etwas dünn. Ja, und denke mal, dass die Zugabe von Gewürzen eigentlich so primär den Zweck hatte, den Wein länger haltbar zu machen. Ja, dass man ihn haltbarer macht und auch schmackhaft macht durch diese Zugabe, dass man ihn eben weiter trinken kann und auch genießen kann. Es ist auch, wenn man sich das mal anschaut, ich habe das Ganze mal nachgekocht hier vor 2 Wochen. Habe hier mal einen Feldversuch durchgeführt mit genau diesem Rezept. Ich muss auch zugeben, das erste Rezept habe ich grandios in den Sand gesetzt, weil ich da schlicht und einfach den letzten Halbsatz, gib 18 Sextarien milden Weines dazu, nachdem eigentlich alles fertig ist, überlesen habe.
Okay.
Ich habe es dann aber noch ein zweites Mal versucht und runtergerechnet. Also ich muss sagen, dieses Weinrezept ist eigentlich ganz gut. Also es schmeckt an sich ganz gut, aber was ich relativ heftig finde, ist, wie viel Pfeffer da einfach drin ist. Ja, also es brennt ohne Ende. Es brennt wirklich ohne Ende. Geschmacklich super, aber dann brennt der Pfeffer nach. Es ist einfach zu viel, auch wenn du das runterrechnest im Maßstab. Aber was auch interessant ist, wenn man sich mal die, was ich vorgelesen habe, die Zutaten anschaut, da ist Mastix drin. Ich habe mich da mal erkundigt, Mastix gibt's wohl hier in Deutschland heute eher so als Kostümkleber und sowas.
Okay.
Ist aber eigentlich ein Baumharz, ja, das auch hier in unseren Gefilden nicht so wächst. Und man weiß auch nicht ganz genau, ob es wirklich tatsächlich so ist, dass letzten Endes das jetzt das erste Gewürzweinrezept ist. Ja, es wurde im damaligen Rom viel rezipiert, ja, alles Mögliche. Es könnte auch sein, dass vielleicht das Ganze aus Griechenland rübergekommen ist nach Rom. Weil ich glaube, dass das dort auf dem Gebiet dieser Mastix tatsächlich gewachsen ist. Und Mastix ist, wie gesagt, so ein Baumharz. Und das haben zum Beispiel die Griechen benutzt, um ihren Wein länger haltbar zu machen.
Auch als Konservierungsmittel dann so gesehen.
Genau, als Konservierungsmittel könnte man sagen, ja, damit der eben nicht zu schnell sauer wird oder dünn wird. Und es ist ganz interessant, dass man aus solchen Zutaten oder wie dem Mastix jetzt das so ein bisschen ableiten kann, wenn man eben den Background mit dem alten Griechenland hat. Aber wie gesagt, das mit dem Pfeffer, das ist, also ich habe dann auch mal hier blind verkosten lassen. Also wir haben alle ein bisschen schwer gehustet und viel Wasser nachgekippt.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Also ich meine, du bist auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr gewesen und du hast, ich denke mal, auch dort den Glühwein probiert. Du hast deinen eigenen Glühwein probiert, den du jetzt nachgekocht hast. Was ist dein Fazit? Also geschmacklich oder hast du irgendwie was von der Wahrnehmung her, ist dir irgendetwas aufgefallen? Das würde mich auch interessieren.
Also es ist miteinander einfach gar nicht vergleichbar. Also da kann man dann wirklich sagen, das eine ist wirklich Glühwein, wie wir es heute kennen, und das andere ist wirklich ein Würzwein. Ja, man kann es wirklich nicht miteinander vergleichen. Es schmeckt halt wirklich auch mehr nach Wein, ja, also das alte, antike Rezept, ja, dem einfach verschiedene Gewürze hinzugesetzt wurden. Ja, es schmeckt gut, also ich kann nur sagen, wenn ihr das zu Hause nachkochen wollt, macht es. Ja, das Rezept findet ihr online. Ich werde es auch nochmal auf unsere Seite stellen. Aber nehmt den Pfeffer raus, ja, oder also wirklich, das schmeckt dann einfach nicht mit dem Pfeffer, da brennst du dir alles weg. Aber es ist wirklich nicht vergleichbar mit dem heutigen Glühwein. Ja, es schmeckt auf seine eigene Art, aber hat mit unserem Glühwein erstmal nichts zu tun.
Okay, und aber es ist ja grundsätzlich erstmal interessant, wie alt die Idee vom Glühwein ist. Und natürlich auch interessant zu sehen, wie sich gewisse Rezepte auch über die Jahre dann verändern. Ganz klassisch.
Genau, und das wäre jetzt auch, sag ich mal, da würde ich jetzt auch weitergehen. Ja, also wir haben, man muss sich halt vorstellen, Gewürzweine, es gibt nicht super viele Quellen drüber. Ja, also zumindest habe ich nicht super viele gefunden, ich habe es wirklich tief recherchiert, aber die werden sich natürlich über die Zeit immer irgendwo verbreitet haben. Ja, aber die nächste Quelle, wo ich jetzt, also der nächste große Block, wo ich jetzt ansetzen kann, ist quasi erst wieder das Frühmittelalter. Oder Hochmittelalter müsste es sogar schon sein, und zwar beim Hypokras. Wenn du das Wort Hypokras hörst, ja, wir haben ja eben gesagt, in der Antike war die Zweckbestimmung eher noch so, die Haltbarkeit des Weines zu gewährleisten und auch vielleicht einen Wein wieder schmackhaft zu machen, der jetzt sauer geworden ist. Im Mittelalter kann ich schon mal vorwegnehmen, so wie es aussieht, hat sich da die Zweckrichtung etwas geändert, ja, beim Würzen von Weinen. Und da ist der bekannteste eben ein Rotwein, der Hypokras. Und vielleicht, wenn du den Namen hörst, kannst du da ja irgendeine Verbindung schaffen. Oder hast du irgendeine Idee?
Ja, tatsächlich. Das liegt vor allem daran, weil ich nicht vor allzu langer Zeit hier Assassin's Creed Odyssey gespielt habe und nochmal einen geschichtlichen Einblick in Griechenland zur damaligen Zeit bekommen habe. Und wenn ich Hypokras höre, dann muss ich sofort an Hippokrates denken.
Genau, richtig. Ja, also daher kommt auch im Endeffekt der Name Hypokras. Vielleicht kannst du uns erzählen, mal nur so in einem Satz, was Hippokrates, wer das eigentlich war, ja, dass wir da vielleicht die Verbindung kriegen.
Du, ich glaube, da müsste ich jetzt noch mal auf Wikipedia klicken und dann wird es nicht mehr ein Satz, das wären dann wahrscheinlich mehrere Sätze. Ich kann leider nicht genau dir sagen, ich kann das nicht mehr aus der Erinnerung hervorrufen, wer dieser Mann war. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Philosoph gewesen ist. Und das würde ich zu jedem sagen, der irgendwie einen griechischen Namen hat und der irgendwas mit Antike zu tun hat. Also da müsstest du mir leider heute aushelfen.
Brauchen wir auch gar nicht zu vertiefen. Ich habe mich auch nicht mit Hippokrates jetzt intensiv beschäftigt, aber soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, war er Arzt. Ja, Ärzte schwören ja auch den hippokratischen Eid. Ja. Und genau, vielleicht dann über die Schiene Arzt. Über die Schiene Arzt kann man sagen, im Mittelalter hat man quasi dem Hippokras sehr gesundheitsförderliche Eigenschaften bescheinigt. Die Zweckrichtung wird wahrscheinlich eher gewesen sein, weniger jetzt Haltbarkeit oder Schmackhaftigkeit, sondern eher so eine Art Arznei. Hippokras war wahrscheinlich eher eine Art Arznei. Der hatte folgende Bestandteile, da war logischerweise als Basis der Rotwein drin, dann wurde Zimt zugesetzt, ja, das haben wir ja heute auch noch, Ingwer, Nelken, Muskatnuss, Galgant, Kardamom und Zucker oder Honig.
Okay, das sind jetzt alles Zutaten, die gerade für einen guten, wie heißt es hier, Magen-Darm-Trakt sprechen. Also die von, also Zutaten, von denen man heute weiß, dass die natürlich gerade bei Magen-Darm-Beschwerden sehr gut helfen.
Genau richtig. Absolut richtig, genau. Das, also er hatte wohl dann eher, war eher als Arznei angesehen, als wirklich ein Genussmittel. Und genau das, was du sagst, ich habe mir die Inhaltsstoffe auch nochmal angeguckt, genauer. Also Nelken, ja, sind oder wirken verdauungsfördernd, magenstärkend oder galten auch als Aphrodisiakum. Kardamom zum Beispiel galt als blähungsmindernd. Bei Zimt, sage ich mal, gut, das ist jetzt nichts Medizinisches im heutigen Sinne, aber Zimt sollte für einen guten Atem sorgen. Galgant zum Beispiel galt als durchblutungsfördernd, ja, oder auch hell. Sollte auch gegen Beschwerden wie Übelkeit oder auch Menstruationsbeschwerden oder auch einfach nur eine Erkältung helfen, was wohl an den ätherischen Ölen liegt, die da drin sind. Ingwer, ja, Ingwer ist klar, das kennen wir heute auch noch aus der Küche, schwören, also ich unter anderem auch, schwören auch viele Leute in der Erkältungszeit immer dran, bisschen drauf, weil Ingwer im Endeffekt antibakteriell wirkt. Ja, ist viel Vitamin C drin, Magnesium, Eisen und Calcium. Dann Muskatnuss, ja, soll auch magenstärkend wirken und gegen Schlafprobleme wohl helfen. Liegt auch unter anderem wieder an ätherischen Ölen, die da drin sind. Obwohl man bei Muskatnuss ja bekannterweise etwas vorsichtig sein soll mit der Dosierung, weil es bei einer Überdosierung wie ein Halluzinogen wirken kann, Muskatnuss. Das liegt wohl an diesem Myristicin, dem Stoff, der da wohl enthalten ist. Werde ich aber nochmal drauf zurückkommen an späterer Stelle.
Hippokras. Die Arznei für alles. Ärzte hassen ja, genau. Diesen Trick. Ich sehe schon kommen in den großen Schlagzeilen.
Ja, genau, in meinem Spam-Ordner wieder. Ich kriege immer regelmäßig Mails von Dr. Med Markus. Ja, Fett weg und was weiß ich. Ärzte hassen diesen Trick. Genau, sowas, ja. Spam im Mittelalter. Wäre interessant gewesen, das mal zu wissen, wie das damals aussah. Genau. Es gab allerdings noch eine Unterscheidung. Man muss sich jetzt überlegen, Mittelalter Gewürze teuer. Gewürze waren teuer. Und da wurde dementsprechend auch unterschieden. Also so ein Gewürzwein, das war nichts für jedermann. Also nichts für die einfache Bevölkerung. Das war dann schon besser betuchten Häusern vorbehalten, wenn nicht sogar dann nur dem Adel. Zucker zum Beispiel war wirklich ein sehr teures Gut. Da können wir sagen, zum Beispiel, dass beim Hippokras im Endeffekt, wo Zucker zugesetzt war, das war eine Variante, die dann eher dem Adel vorbehalten war. Die besser betuchten Häuser, die jetzt allerdings nicht dem Adel angehörten, da wurde nicht Zucker zugesetzt, sondern Honig, weil Honig einfach günstiger war, einfacher zu beschaffen war als Zucker. Aber nichtsdestotrotz sind immer noch die ganzen Gewürze drin, ja, die ich eben aufgezählt habe. Und deswegen ist es zum Beispiel für die einfache Bevölkerung gar nicht leistbar gewesen, für jedermann sich sowas zu kaufen. Ja. Da hatte ich auch mal in einem Interview, wo ich gleich zukomme, mal gefragt, letzten Endes, wie es da war. Hat man jetzt die Gewürze in der Apotheke geholt oder war es einfaches Handelsgut? Da habe ich jetzt unterschiedliche Aussagen zu gehabt. Ja, also da gab es sag ich mal, habe ich Leute befragt, die sagten, nee, das war damals in der Apotheke erwerblich, ja, genauso wie Alkohol, den man eventuell noch zusätzlich dazugeben konnte. Und andere Stimmen sagten mir, ja, okay, das war einfach das Handelsgut. Das waren einfach Gewürze, waren Handelsgut, sie waren einfach nur schweineteuer. Also es war jetzt auch nichts, wo du eben mal am Marktverkauf was bekommen hast oder so. Also schon was Exklusiveres letzten Endes. Genau. Das dann quasi als nächste Stufe quasi der Hypokrass. Es gab dann, da komme ich dann auch noch mal kurz zumindest drauf zurück, es gab dann später auch eine Weißweinvariante davon mit denselben Zutaten, der Claret. Falls ich es richtig ausspreche, wenn nicht, pardon, man sehe es mir nach.
In welcher Zeit bewegen wir uns da noch gleich? Also wenn wir von Hypokrates sprechen?
Nee, Hypokrates, wir sind nicht in der Antike. Wir sind hier so Frühmittelalter, Hochmittelalter. Ist auch schon sehr grob gefasst, aber das ist nur die Benennung. Ja, also es geht jetzt nicht auf Hippokrates zurück oder sowas.
Okay.
Genau. Danach haben wir auch wieder, jetzt haben wir wieder einen Riesensprung in unserem nächsten Block, nämlich ins 16. Jahrhundert. Jetzt gehen wir vom Mittelalter weg und kommen ins 16. Jahrhundert. Und da habe ich auch relativ intensiv recherchiert und habe auch ein Interview mit Herrn Bücher vom Deutschen Weininstitut geführt. An der Stelle auch schon mal Dankeschön. Da hat er sich viel Zeit genommen und mir viele Fragen beantworten können. Und zwar vermutet man, dass Sachsen schon eine relativ, also wir sind jetzt auf, sag ich mal, wie gesagt, im 16. Jahrhundert und jetzt kommen wir jetzt erstmal nach Sachsen und da vermutet man, dass Sachsen wohl eine lange Tradition von Gewürzweinen hat. Ist insofern ganz interessant, weil der schwedische König Vasa im Jahr 1531 Katharina von Sachsen-Lauenburg geheiratet hat. Und sie muss wohl die Kultur des Gewürzweins mit nach Schweden gebracht haben. Und König Vasa muss das Getränk wohl, also hier reden wir nicht vom Hypokrass, sondern von der Weißweinvariante, was ich eben erwähnte, vom Claret.
Ja.
Und der König Vasa, der muss dieses Getränk wohl wirklich gefeiert haben. Also es muss ihm wohl wirklich geschmeckt haben und er hat es dann der Erzählung nach wohl um diese Jahreszeit immer an seinem Hof getrunken. Und in Schweden gibt es einen traditionellen Punsch, der jetzt auch um die Weihnachtszeit getrunken wird und der nennt sich Glöck. Und also ich habe mir sagen lassen, den bekommt man wohl auch bei IKEA. Ich habe das jetzt nicht geprüft. Ja, also falls man das probieren will,
genau,
kann man IKEA wahrscheinlich auch zu IKEA fahren.
Wo denn auch sonst?
Ja, klar. Ja, ich meine, man kann auch Marketing mit Klischees betreiben, wie man sieht. Ja. Ne? Ich habe es nicht geprüft. Ja, stand eigentlich noch auf meiner Liste, habe ich aber nicht mehr geschafft. Gut, ist dann auch ein bisschen schwierig, sich allein ins Auto zu setzen, zu IKEA zu fahren, sich dann Glöck reinzukippen und wieder nach Hause zu fahren. aber gut, nichtsdestotrotz, man vermutet, ja, dass von König Vasa, der dann über Katharina von Lauenburg in diese Gewürzweinkultur gekommen ist, warmer Gewürzwein, dass dadurch der Glöck entstanden ist. Es gibt natürlich auch eine andere Geschichte, die ich gelesen habe, dass das ein schwedischer Bäcker war, der in Bayern gearbeitet hat und dann dort Gewürzweine kennengelernt hat und das mit nach Schweden gebracht hat und dadurch der Glöck entstanden ist. Also da kann ich jetzt auch wirklich nicht safe sagen, woher es jetzt genau kommt. Sind aber beide schöne Geschichten, ist aber, glaube ich, ziemlich mutmaßend, das Ganze. Mhm. Das erstmal so zur Vorgeschichte Sachsen und 16. Jahrhundert. Wir springen jetzt ins 18. Jahrhundert.
Also genau, ja. Hier, du hast ja quasi Sachsen erwähnt. Hat Sachsen in der Geschichte des Glühweins da auch dann eine zentrale Bedeutung? Also ist quasi von dort aus auch dann, hatte sich dann der Glühwein von dort aus auch dann in ganz Deutschland verbreitet? Oder ist es einfach dokumentiert, dass eben im 16. Jahrhundert in Sachsen dann dieser Glühwein auch produziert und verkostet wurde?
Also man findet in verschiedenen Quellen immer mal wieder was. Deswegen sagte ich, es wird vermutet, dass es in Sachsen eine längere Weintradition oder eine Gewürzweintradition gibt. Ja, es ist halt eben auch so, dass Gewürzweine wird es immer irgendwo gegeben haben. Ja, aber es findet halt nicht direkt überall Erwähnung. Ja, zwar in verschiedenen Quellen immer mal am Rande, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche Quellen darüber gehabt hat, was weiß ich, über den Gewürzwein, ja, aus dem Jahr sowieso. Komme ich auch nochmal dazu, warum das wahrscheinlich so gewesen ist. Aber es ist eben eine, ja, ziemlich gut begründete Vermutung, dass da Sachsen schon eine längere Tradition hat, weil man einfach die Puzzleteile zusammengesetzt hat. Ja, sag ich mal, über König Vasa, das passt zeitlich alles, also die Kontexte oder der Sachzusammenhang und der zeitliche Zusammenhang passt da ganz gut und stützt die Vermutung. Und andererseits hat man auch in verschiedenen Quellen immer mal am Rande davon was gelesen. Ja, also zum Beispiel, dass König Vasa gerne dieses Getränk getrunken hat und wie es letzten Endes ja, ungefähr vom Rezept her gewesen sein muss, dass man wirklich vermutet, das war dieser Claret. Ja, und in einer anderen Quelle hat man dann wieder irgendwo am Rande erwähnt, ja, dass in Sachsen ein der sächsische König da zum Beispiel oder ein Graf sowas in der Richtung getrunken hat. Also es ist ein bisschen zusammengepuzzelt alles. Also die Quellenlage ist da jetzt nicht super eindeutig.
Ja.
Es ist schwierig, da wirklich was, sag ich mal, wissenschaftlich zu recherchieren. Deswegen habe ich unter anderem das Interview auch nochmal geführt, nämlich mit Leuten, die Experten sind. Aber auch die Experten haben dann an der Stelle gesagt, okay, klar, es gibt verschiedene Quellen dazu, wo es mal Erwähnung findet, aber wir können jetzt nicht eindeutig sagen, da und da steht's drin.
Verstehe.
Genau. Deswegen springen wir jetzt auch weiter ins 18. Jahrhundert. Genau genommen, wir beschäftigen uns jetzt mal kurz mit August Joseph Ludwig von Wackerbarth. Da bleiben wir, glaube ich, auch in Sachsen, wenn ich mich recht entsinne. Lebte von 1770 bis 1850, war studierter Jurist, ja, hat sich aber vor allem als Kunsthistoriker und Kunstsammler betätigt. Und man hat im Jahr 2013, das ist noch gar nicht so lange her, auf Schloss Wackerbarth ein Gewürzweinrezept von ihm gefunden, das auf den 11. Dezember 1843 datiert ist. Und dieses Rezept kann ich mal kurz vorlesen. Also da kamen quasi auf 1 Liter Wein 4 Lot Zimtpulver, also ein Lot sind 14 Gramm. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das sind 14 Gramm ein Lot. Und die zweite Angabe hier ist ein Gran. Ein Gran sind 0,5 Gramm. Und auf 1 Liter Wein sollten hier 4 Lot Zimt kommen, 2 Lot Ingwer, 1 Lot Anis, 1 Lot Galgant, 1 Lot Muskatnuss, 1 Lot Kardamom und 1 Gran Safran. Das klingt jetzt auch erstmal von den Zutaten, gehen wir schon so langsam in die Richtung Glühwein, wie wir ihn heute kennen.
Ich wollte gerade sagen, also einige Bestandteile, die sind auch noch soweit enthalten, aber jetzt sind, meine ich, Safran noch hinzugekommen. Und da war noch, glaube ich, etwas, was hinzugekommen ist, was ich in dem letzten Rezept nicht gehört hatte.
Anis wahrscheinlich.
Genau.
Das wird ja heute auch noch vielen Likören zugesetzt, aber auch eben zum Beispiel Feuerzangenbowle und ich glaube den Glühwein auch. Wobei sich da jetzt Feuerzangenbowle und Glühwein, dass sich das Ganze sich erst später irgendwann trennt. Ja, die Ursprünge liegen bei beiden Getränken im Gewürzwein. Genau, aber das hört sich schon eher danach an. Ich habe auch dieses Rezept in dem Feldversuch mal nachgekocht. Hier muss ich wirklich sagen, keine Ahnung. Also es schmeckt weder nach einem Gewürzwein noch nach einem Glühwein.
Oh.
Also es ist wirklich heftig. Ich habe auch einen Artikel gelesen auf Schloss Wackerbarth, bieten sie unter dem Rezept den Wein noch an, haben das Rezept aber selbst ein bisschen entschärft mit den Zutaten. Was ich auch gut verstehe, weil wenn du dir mal überlegst, da sind also 4 Lot Zimtpulver. Also das sind, wenn ich das jetzt richtig rechne, 56 Gramm auf 1 Liter, allein Zimt. Und vor allem 1 Lot Muskatnuss. Das sind 14 Gramm Muskatnuss. Und ich habe eben schon mal erzählt, deswegen sagte ich, ich komme drauf zurück, dass Muskatnuss eine halluzinogene Wirkung ab einer bestimmten Dosierung entfaltet.
Genau, genau. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel von dem Muskatnuss nimmt.
Ich glaube, gelesen zu haben, 5 bis 7 Gramm. Da liegt irgendwo so die Grenze dazwischen, wo es die halluzinogene Wirkung entfaltet, weil schlicht und einfach wegen diesem Wirkstoff, Myristicin war es, glaube ich, einfach giftig wird. Ja? Wobei man dann sagen muss, dass dieser Wirkstoff Myristicin, man möge es entschuldigen, ich war in Chemie nie gut und kenne mich da auch nicht aus, aber ich habe gelesen, es ist wohl ja ein artverwandter Wirkstoff, den man auch in LSD und Ecstasy findet. Deswegen war ich auch ganz froh, als ich dieses Rezept nachgekocht habe, dass wir zu dritt verkostet haben.
Ja, okay.
Dass sich das aber Ganze dann ein bisschen aufteilt.
Ihr habt das auch in der Mengenangabe gekocht, wie es natürlich auch so vorgegeben war.
Genau. Und genau in dieser Mengenangabe.
Genau, und hattet ihr irgendwelche besonderen Erfahrungen?
Also, um mal von Hustenstillern zu sprechen, ne? Wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es uns einfach eingebildet. Ja, also zwei von uns hatten wirklich so dann so gedacht, ja, also irgendwie fühlt sich das Ganze komisch an, so nach so 20, 30 Minuten irgendwie so. Irgendwie fühlt sich's an so ein bisschen wie High, aber irgendwie auch nicht. Also vielleicht, also fühlte sich jetzt auch nicht an wie betrunken oder so. Also ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir es uns eingebildet, vielleicht war es der klassische Placebo-Effekt, vielleicht war auch wirklich was dran. Auf jeden Fall ein komisches Gefühl, ja. Aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt wirklich Einbildung war oder echt war. Auf jeden Fall sind von Wackerbart so ein bisschen, ja, ich kann mir vorstellen, das sind jetzt 14 Gramm auf einen Liter, ne? Also ich stelle mir vor, wenn Wackerbart, der muss das wohl ziemlich gerne getrunken haben. Auch in der Form Claret, ja, also mit dem Weißwein zugrunde liegen. Ich kann mir vorstellen, wenn du da ein paar Tassen von trinkst, das wird ein lustiger Abend, also mit Sicherheit. Wir haben ja jeder nur eine Tasse getrunken, ne?
Okay.
Und
ist über diesen Mr. Wackerbart sonst noch irgendwas bekannt?
Ja, also es gibt tatsächlich auch einen Wikipedia-Artikel über ihn. Also ich glaube, er hatte sich den Titel Graf sogar noch selbst gegeben. Und auf diesem Schloss eben gelebt. Aber ich glaube vor allem, jetzt sage ich mal, vielleicht für die Regionalkultur oder so ist es bestimmt wichtig. Aber ich meine jetzt für unsere deutsche Geschichte im Großen und Ganzen nicht unbedingt. Also jetzt in dem Zusammenhang mit dem Gewürzwein, denke ich, ist er schon eine wichtige Figur, ja, mit seinem Rezept. Vielleicht auch jetzt nur für den Moment, ja, weil wie gesagt, das Rezept von ihm wurde erst 2013 entdeckt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass so ganz klassisch die Geschichte vom Glühwein, ja, Richtung Gewürzwein, ja, mit dem Ursprung noch nicht so komplett aufgearbeitet wurde, dass da vielleicht einfach das Interesse noch gar nicht so da war. Ja, also ich denke, es gibt viele, viele Weinkenner und auch Weinhistoriker, die über Wein schreiben und das vielleicht mal am Rande machen oder so, aber ich habe jetzt nichts gefunden, explizit hier so ein Buch, die Geschichte des Glühweins oder so. Also ich denke, dass er da eine wichtige Rolle spielt.
Genau, vielleicht ist aber unsere erste Supersendung die erste Anlaufstelle, dass man so ein Buch rausbringt. Ich meine, es hört sich ja ziemlich interessant an. Und ich glaube, da kann man auch sehr weit in die Tiefe gehen.
Kann man auch, ja. Also deswegen, aber ich sag auch deswegen explizit dazu, das hat hier absolut keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ja, also ich wollte hier so kleine Anekdoten für den Weihnachtsmarkt, sowas mal, dass man mal weiß, was trinke ich da eigentlich, wo kommt's her? Vielleicht ein bisschen bildend, vielleicht ein bisschen unterhaltend. Aber ich denke, wenn man da wirklich wissenschaftlich rangehen will, dann muss man sich sehr, sehr tief erstmal, glaube ich, in die Weingeschichte reinlesen. Und da gibt's definitiv sehr, sehr viel zu.
Absolut.
Genau. Über die Folgezeit weiß ich zum Beispiel jetzt auch nur nach Wackerbart, es hat sich in Europa, sind die Gewürzweinrezepte aus dem Boden gesprossen, glaube ich. Ist das die richtige? Ja, also auf jeden Fall haben sich viele, viele Gewürzweinvariationen verbreitet. Da gab es auch ein paar Bücher zu, also total interessant, auch schon diese negative Formulierung, ne, von einem Arzt irgendwie, warum Gewürzwein nicht ungesund ist. Ja, also wo ich mir so denke, okay, heute würden wir schreiben, warum Gewürzwein gesund ist, und er schreibt ein Buch darüber, warum ist Gewürzwein nicht ungesund. Das klingt schon fast, dieser Titel klingt schon rechtfertigend. Fand ich ganz interessant, wir haben da jetzt auch nichts irgendwie, wo wir sagen können, das ist jetzt irgendwas Zentrales, was sich ausgebreitet hat. Also es gab viele verschiedene Gewürzweinrezepte. Aber das könnte auch unter anderem an Folgendem liegen. Das Verfälschen von Weinen, ja, auch durch Gewürze, war vielerorts unter Strafe gestellt. Was unter anderem auch daran lag, dass Wein immer ein sehr sauberes, seit dem Mittelalter oder auch schon früher, ein sehr sauberes Getränk war, im Gegensatz zu Wasser. Ja, Wasser war häufig keimbelastet, verschmutzt, hat
kontaminiert, genau.
Genau, man ist krank geworden. Und Wein war seit jeher ein sauberes Getränk, einerseits, und andererseits haben wir ja auch schon gehört, im Mittelalter eher dann im Hypokras, als Hypokras eine Arznei, und natürlich auch ein Genussmittel, ja, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass die Qualität des Weines immer geregelt werden musste. Ist es ja heute auch noch. Und es war vielerorts damals eben mit Strafe bedroht, Wein zu verfälschen. Und da habe ich mir auch mal was rausgesucht, und zwar Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Und das erste, ja, die erste Strafkodifikation quasi, die einheitlich dann für dieses Reich galt, die Constitutio Criminalis Carolina. Das war die peinliche Gerichtsordnung oder Halsgerichtsordnung von Karl dem V. An der Stelle nur kurz mit peinlich ist nicht gemeint, dass das irgendjemandem unangenehm war, sondern
wahrscheinlich von Pein, von Schmerz, oder?
Ja, das geht schon so in die Richtung. Genau genommen kommt es vom lateinischen Poena, ja, was auf Deutsch Strafe heißt. Mhm. Aber es geht schon in die Richtung, ja. Und die ist 1532 in Kraft getreten. Das kann ich jetzt, ich habe einen Auszug, ich habe die CCC auch hier liegen.
Und damit so meinen wir nicht den Chaos Computer Club, sondern das Dokument. Das
du jetzt genau, die Constitutio Criminalis Carolina, kurz CCC. Und da habe ich mir mal den Artikel 113 rausgesucht. Den würde ich mal so vorlesen, ja, wie er drin steht. Ich habe ihn auch übersetzt, keine Angst, kommt danach, dass man mal einen Eindruck kriegt. Und zwar besagt er, Artikel 113, welcher blößlich und gäuerlich weiß, Maß, Waag, Gewicht, Spickerei oder andere Kaufmannschaft fälscht und die für gerecht gebraucht und ausgibt, der soll zu peinlicher Straf angenommen, jemand das Land verboten oder an seinem Leib als mit Ruten Aasehaare oder dergleichen nach Gelegenheit oder Gestalt der Überfahrung gestraft werden und es möcht solcher falsch als oft größlich und boshaftig gesehen, dass der Täter zum Tod gestraft werden soll. Alles nach Rat, wie zu dieser unserer Ordnung vermeldet. Du hast wahrscheinlich keinen Satz verstanden, oder?
Ich habe keinen Satz verstanden, aber es hört sich schrecklich an. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber die Länge des Textes und zu Tode gestraft, das hört sich für mich sehr schrecklich an.
Ja, also ich übersetze es jetzt mal, ja, so wie es wahrscheinlich so ungefähr im Kontext in heutigen Gesetzesdeutsch heißen würde. Wer vorsätzlich Maß, Waage, Gewicht, Gewürz oder andere Kaufmannssachen bzw. Ware fälscht und sie als echt gebraucht und ausgibt, gegen den soll ein peinliches Gerichtsverfahren eingeleitet werden, des Landes verwiesen werden oder mit Ruten am Leibe geschlagen werden oder dergleichen, je nach Gelegenheit oder Gestalt der Gesetzesübertretung bestraft werden. Und es wird eine solche Fälschung als umfangreich und vorsätzlich, jetzt habe ich geschrieben in Klammern, mit bösem Willen, angesehen, soll der Täter zum Tode verurteilt werden, alles nach dem Rat, damit ist das Verfahren gemeint, also das Prozessverfahren, wie am Ende dieser Verordnung beschrieben. Das wäre jetzt das Ganze so ungefähr ins heutige Deutsch übersetzt. Du siehst, heftige da konnte Strafen. Teilweise Todesstrafe draufstehen, ne?
Ja.
Also, oder dann irgendwo öffentlich ausgeschlagen werden oder so Sachen, also das ist schon nicht ohne. Aber ich habe ja eben gesagt, hier geht's um Weinverfälschen. Aber hier stand ja jetzt noch gar kein Wein drin. Was glaubst du, wie ich jetzt da drauf gekommen bin?
Das musst du mir erklären.
Das, was Juristen so gerne tun, man kann Dinge subsumieren. Und das hat man wohl auch damals theoretisch sage ich ganz bewusst, weil man nicht weiß, ob es wirklich umgesetzt oder durchgesetzt wurde. Gibt's auch nicht so viele Quellen zu. Aber man weiß, dass es damals darunter subsumiert wurde. Ja, Kaufmannssachen, Wein war eine Kaufmannssache. Ja, und hier steht ja, wer vorsätzlich Maß, Waage, Gewicht, Gewürz oder andere Kaufmannssachen oder Waren fälscht. Ja, und Wein war eine Handelsware. Ja, es war eine Ware, eine Kaufmannssache. Und deswegen hat man Wein darunter subsumiert und konnte sagen, hey, pass auf, wenn du Wein fälscht, dann fälschst du hier eine Kaufmannssache oder eine Ware. Ja, wenn du den streckst, sei es auch nur mit Zucker oder Wasser oder irgendwas. Und dann fällt das unter diesen Artikel 113. Und wie wir auch hier sehen, um die Strafe oder die Strafbarkeit zu begründen, reicht hier einfach schon das Verfälschen aus. Du musst noch nicht mal das Zeug verkaufen. Es reicht schon, wenn du ihn fälschst. Dann hast du dich schon strafbar gemacht nach diesem Artikel.
Aber jetzt habe ich eine sehr interessante Frage. Und zwar, dann hätte man ja laut diesem Artikel ja gar nicht irgendwie experimentieren können, also an dem Wein selbst.
Das ist richtig. Genau, du hättest eigentlich gar nicht experimentieren dürfen, weil Wein ein komplett reines Produkt ist. Ja, das geschützt werden muss von eben solchen Dingen, ja, von dass da irgendwelche Stoffe zugesetzt werden, seien sie jetzt gesundheitsschädlich oder nicht. Ja, da ging es wirklich um die Reinheit des Weines, ja, in erster Linie und nicht unbedingt jetzt darum, ob es jetzt gesundheitsschädlich ist oder nicht. Man hat einfach gesagt, nein, du machst da dran gar nichts. Das bleibt ja alles, wie es ist, ja, ob du willst und nicht, so ungefähr. Ja. Aber das sind dann schon ziemlich harte Strafen, ne? Also kannst des Landes verwiesen werden. Also ich meine, alles jetzt neben dem Gerichtsverfahren, was schon, so wie ich das verstehe, konnten diese Strafen schon statt dem Gerichtsverfahren oder neben dem Gerichtsverfahren ausgesprochen werden. Ne? Und deswegen, aber das ist echt heftig. Also hier reicht es schon wirklich, wenn du dem Wein schon Gewürze zusetzt, dieser reinen Rechtstheorie nach, hättest du den Wein schon verfälscht und das würde schon die Strafbarkeit begründen. Ja, wenn jetzt allerdings noch was anderes dazukam, ne, es ist ja wie es heute auch ist. Ja, nur weil du das eine machst, heißt das ja nicht, dass das eine andere Straftat ausschließt. Ne? Genau. Wenn du jetzt dem Wein noch andere Stoffe versetzt hast, ja, die dem menschlichen Körper schaden, dann konntest du dem Erzeuger zum Beispiel auch als Artikel 130 der CCC bestrafen. Das war nämlich die Vergiftung. Die kannte man damals auch schon. Da war es natürlich aber auch ein bisschen schwerer, weil dazu muss dann auch erstmal jemand zu Schaden gekommen sein. Der Täter müsste dann auch mit Vorsatz, also wirklich mit Absicht, mit Wissen und Wollen hinsichtlich dieser Tötung gehandelt haben. Und das sind natürlich höhere Hürden im Kontrast jetzt zum Beispiel zu der Verfälschung. Ja. Also da siehst du es mal, also fürs Vergiften, da musst du schon ganz andere Dinge leisten für, damit du dich wirklich strafbar gemacht hast nach dieser Rechtsordnung. Und für das Verfälschen von Wein, da reicht es einfach aus, dass du den Mist zusetzt. Fertig. Ja, und das ist schon echt interessant. Und wenn man sich das auch anschaut, hier steht ja auch der Satz, damit wir dann wirklich zur Todesstrafe kommen. Ne?
Genau, das finde ich ja auch so heftig. Also das muss man verstehen. Wenn man jetzt in einem privaten Umfeld irgendwie eben an einem Wein experimentiert und das kommt heraus und jemand würde dich rein theoretisch anzeigen, dann würde theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass du zu Tode bestraft wirst.
Theoretisch ja, wie gesagt. Aber das wollte ich jetzt noch konkretisieren, weil wenn wir uns diesen Halbsatz mal anschauen,
okay.
Steht da drin, und es wird eine solche Fälschung als umfangreich und vorsätzlich, ich habe da jetzt mit bösen Bildern reingeschrieben, angesehen, soll der Täter zum Tode verurteilt werden. Das heißt, du brauchst eine umfangreiche und vorsätzliche Fälschung. Und damit, da bleiben so ein paar Fragen offen. Ja, also wir haben ja die Strafen erstmal nur fürs Verfälschen und jetzt halt quasi die Qualifikation, ja, umfangreich und vorsätzlich, die du dann noch brauchst für eine Todesstrafe als Voraussetzung. Und die Frage ist jetzt, was ist mit umfangreich gemeint? Ja, also das ist auch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Es gäbe jetzt zwei Auslegungsmöglichkeiten, zu sagen, umfangreich, okay, ey, der hat jetzt hier ein ganzes Lager voll mit Weinen gefälscht und das auch mit Absicht, ja. Oder die Intensität, ja. Wenn du sagst, okay, er hat jetzt vielleicht 3 Weine gefälscht, aber mit gesundheitsschädlichen Stoffen, ja, also ja. Das wäre dann eher so die Richtung der Gefährlichkeit des Weines.
Okay, ja.
Und das andere wäre halt also so quasi die vertikale Sichtweise, ja, Gefährlichkeit, aber in einer kleinen Menge, oder die horizontale Sichtweise, er hat in einem wirklich im Maß, also in einem Riesenumfang, in einem Maß gefälscht. Genau, und das ist die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist natürlich auch Vorsatz. Ja, also das steht ja mit bösem Willen drin. Also du musst wirklich dann absichtlich das Ganze gemacht haben. Ja, also ist halt dann die nächste Frage. Rein theoretisch müsste man sagen, okay, auch wenn ich jetzt für mich das mache, ja, dann verfälsche ich den Wein ja auch mit Absicht. Ja, aber ist halt die Frage, worauf sich dann diese Absicht, ja, rein theoretisch müsste es ausreichen, wenn sich diese Absicht einfach nur auf die Fälschung bezieht. Aber das sind eben die beiden Sachen, die noch dazukommen müssen, damit dann eine Todesstrafe überhaupt in Frage käme. Also muss man ein bisschen differenzieren, wenn man das liest.
Okay.
Genau. Und wie gesagt, ich bin da der festen Überzeugung, dass es wirklich, um die Qualitätserhaltung geht. Aber was auch ganz interessant ist, das sind schon so Grundzüge des Verbraucherschutzes. Wenn du dir mal das mal genau überlegst. Es ist eigentlich Verbraucherschutz. Ja. Der halt nur hier schon auf einer Strafebene oder strafrechtlichen Ebene geregelt wird. Aber wenn man es sich wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, geht es hier um Verbraucherschutz.
Mhm.
Das geht aber auch noch weiter. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass einfach wegen solchen Strafandrohungen und so weiter sowas auch nicht unbedingt an die große Glocke gehangen wurde und dass wir deswegen vielleicht auch nicht so super viele Quellen zum Thema Gewürzwein haben. Ja, weil die CCC war, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich glaube sogar noch bis ins 18. Jahrhundert oder so hat die noch Geltung gehabt, glaube ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du es dann nicht unbedingt anfängst, ein Buch drüber zu schreiben, wie toll du jetzt mit Rezepten experimentiert hast, wenn das Ganze gleichzeitig strafbar ist. Ja? Also du schreibst ja auch kein Buch darüber, Sinn. Wie du deinen Nachbarn entsorgt hast. Ja? Also, ja. Also deswegen denke ich mal.
Denkst du aber, dass man das eventuell im Geheimen dann doch noch gemacht hat?
Ja, mit Sicherheit. Also ich bin mir relativ sicher, dass das Ganze auch nicht konsequent umgesetzt wurde, ja, diese Strafen hier. Das rührt ja auch daher schon, ich habe ja vorhin gesagt, nach Wackerbarth hat sich dann ziemlich viel ja auch verbreitet an Gewürzweinrezepten in Europa, ja, auch in Deutschland. Ich gehe mal stark davon aus, wie gesagt, wir sind natürlich hier, setzen wir mit der CCC früher an, was hatte ich eben gesagt, 1352, nee, 1532, genau. Wackerbarth war ja ungefähr 200 Jahre später. Und aber auch da hatte die CCC in großen Teilen in Deutschland noch Geltung. Und ich glaube aber, dass sie einfach nicht konsequent umgesetzt wurde, was Wein betraf. Ja, also ich glaube, da waren so Vergehen oder Verbrechen wie Münzfälschung zum Beispiel, stand explizit noch drin. Ja, also damit schadest du ja wirklich dann der Wirtschaft, dem Handel und auch dem König. Ja, hatte ja, glaube ich, ein Münzmonopol. Ich glaube tatsächlich, dass das dann die Vergehen waren, die wirklich hart durchgesetzt wurden und sowas jetzt wahrscheinlich mit Wein. Ich denke mal, das ist eine Frage der Menge, ja, oder der des Ausmaßes der Tat. Es war möglich, ja, aber inwieweit das jetzt wirklich konsequent und breit umgesetzt wurde.
Ich glaube, da hat ich muss auch ehrlich sagen, also so gerade die Geschichte des Glühweins auch in diesem Kontext zu sehen, ist ja super, super interessant. Also wenn man sich überlegt, was für eine Situation damals vorgeherrscht hat und wie sozusagen auch das Rechtssystem damals aussah. Ich finde diesen Exkurs auch sehr, sehr schön. Mich würde auch sehr, sehr interessieren, wie es dann eigentlich auch geschichtlich dann weiterging. Also wie hat sich das dann weiterentwickelt nach dieser Rechtslage auch?
Genau, und da kommen wir jetzt auch hin. Da leite ich jetzt, das jetzt quasi mein letzter Block, ja, der in die heutige Zeit rein. Genau, da will ich jetzt auch hinüberleiten. Es ist auch ein interessantes Thema und ich hab's dir ja von Anfang an gesagt, du kannst wahrscheinlich ganze Dissertationen drüber schreiben und diesem Anspruch kann ich ja auch einfach weder zeitlich noch in der Tiefe gerecht werden. Aber deswegen gehe ich jetzt weiter, dass wir da den Umschwung noch kriegen. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland nur einen Ausschank von reinen Weinen in Gaststätten. Ja, es gab zwar die Möglichkeit, einen Glühwein zu bestellen in der Gaststätte, aber das sah dann folgendermaßen aus, und da sind wir auch wieder dann gleich beim Weinrecht. Du hast einen Wein hingestellt bekommen und dann einen Teebeutel, und in dem Teebeutel war eine fertige Gewürzmischung. Ah, ja. Die musstest du dann aber selbst reingeben und ziehen lassen. Ja, und Zucker hat man dir auch noch hingestellt, das musst du alles selbst reingeben, weil es eben nach der damaligen Rechtslage verboten war, ja, dann wirklich gezuckerte Weine als fertiges Produkt zu vertreiben und zu verkaufen.
Interessant.
Genau.
Das heißt, und auf was für eine Rechtslage beziehen wir uns da? Also wenn du sagst, dass es damals verboten gewesen ist, was war das für ein Gesetz?
Da komme ich gleich zu. Ich kann sagen, es war das Weingesetz, okay, aus der Weimarer Republik noch von 1930, das zu dem Zeitpunkt galt. Komme ich aber gleich zu. Und zwar muss ich jetzt noch mal ganz kurz vorgreifen oder sag ich mal, ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, es gab wohl bis dato auch noch keinen Ausschank auf Weihnachtsmärkten. Ja, das kam erst alles später, dass Glühwein auf Weihnachtsmärkten ausgeschenkt wurde. Denn Weihnachtsmärkte, ganz kurzer kleiner Exkurs zum Thema Weihnachtsmarkt. Der älteste Verzeichnete, glaube ich, den wir kennen, ist Dresden, glaube ich, mit dem 15. Jahrhundert, wo das erste Mal erwähnt wird. Und danach, glaube ich, kommt Nürnberg mit dem 16. Jahrhundert. Und diese Weihnachtsmärkte waren eigentlich das nicht das, was sie heute sind. Ja, es waren eher Wochenmärkte in der kalten Jahreszeit, die dafür gedacht waren, dass sich die Bevölkerung in der kalten Jahreszeit nochmal eindecken kann, richtig. Ja, so ein bisschen wie ein verkaufsoffener Sonntag, kann man sich das vorstellen, denke ich. Und alles drumherum kam erst später dazu. Also später hat man dann Handwerkern die Erlaubnis gegeben, dort ihr Holzspielzeug zu verkaufen. Und erst danach zum Beispiel Schaustellern die Erlaubnis gegeben, dort, sag ich mal, Geschäfte zu machen. Vorher war das wirklich nur ein reiner Wochenmarkt quasi, damit man sich eindecken konnte. Da wurden auch keine Getränke ausgeschenkt. Ja, also es waren wirklich keine Weihnachtsmärkte im heutigen Sinne. Und jetzt sage ich auch wieder vermutlich ist es wirklich erst so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also erst so in den 60er Jahren, es dann erst zum Ausschank von Glühwein wirklich kommt auf Weihnachtsmärkten und auch in Gaststätten. Also wie gesagt, Gaststätten haben dann erstmal nur diese Variante gehabt, du kriegst Wein, Zucker und den Teebeutel.
Ja.
Alles getrennt und musst du dann eben selbst machen. Und der Ausschank auf Weihnachtsmärkten dann wirklich erst in den 60er Jahren. Und jetzt kommt ein, in meinen Augen, ziemlich interessanter Schnitt, weil es noch nicht so lange her ist. Ja, man denkt ja wahrscheinlich, boah, Glühwein, das gibt's ja wahrscheinlich schon ewig. Und genau. Nee, nix da. So wie wir es heute kennen, eben nicht.
Flo, ich würde vielleicht ganz kurz eine Frage reingrätschen. Und zwar, du sagtest ja, dass sozusagen, dass damals sozusagen der Wein ausgeschenkt worden ist und man selbst sozusagen diesen Teebeutel reingesetzt hat. Aber war Glühwein damals auch schon ein saisonales Produkt oder konnte man das zu jeder Jahreszeit erwerben?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es wirklich ein saisonales Produkt war. Weil ich mir kaum vorstellen kann, dass man sich bei, keine Ahnung, 28 Grad im Schatten in die Gaststätte setzt und sich einen heißen Glühwein reinknallt.
Okay, ja, das macht Sinn.
Also ich gehe stark davon aus, dass es wirklich eher was für die kältere Jahreszeit oder die kälteren Jahreszeiten war. Und dass das Ganze letzten Endes dann hauptsächlich so zur Weihnachtszeit oder zu wirklich im Winter dann Absatz gefunden hat. Aber es ist ja im Grunde genommen, kannst du es bestimmt auch zu jeder Jahreszeit ausschenken, weil ich meine, du stellst jemandem Wein hin. Ja, Wein hast du immer da als Wirt. Ja, eine Gewürzmischung dazu, das ist halt die Frage, ob du die dauerhaft vorrätig hast und Zucker hast du auch vorrätig. Also ich glaube, es ist wirklich nur die Frage, ob man auch im Sommer oder im Frühjahr die Gewürzmischungen halt da hat oder die erst für den Winter bestellt. Genau. Dann kommt ein sehr, sehr entscheidender Schnitt, und zwar im Jahre 1956. Im Jahre 1956 kommt so die endgültige Fassung des Glühweins, so wie wir ihn heute kennen. Und zwar hat ein Mann namens Rudolf Kunzmann, der hat in Augsburg gelebt und hatte einen Keller unter seiner Wohnung. Und da hat er das erste Mal Wein mit allen Zutaten in eine Flasche gepackt. So dass wirklich das erste Mal ein fertiges Produkt entstanden ist. Also so wie wir es heute kennen, so wie du ihn heute im Supermarkt kaufen kannst, ein Glühwein mit dem Wein, mit den Gewürzen, alles in einer Flasche, fertig. Kannst aufmachen, machst warm oder halt nicht und trinkst ihn. Und Kunzmann war ein Spirituosenhändler. Und das ist jetzt vielleicht, falls jemand aus Augsburg zuhört oder jemand, der Augsburg kennt, der hat in der Straße Göckinger Mauer gewohnt. Und da muss wohl damals eine Brauerei gewesen sein, die ihre Liegenschaft aufgegeben hat und später einfach Wohnungen über diese Kellergewölbe gebaut hat. Und da hat Rudolf Kunzmann gelebt und hat dann damit begonnen, in diesen alten Kellern, ich glaube alleine oder zu zweit, bin ich mir nicht mehr sicher, aber in kleinen Mengen, das, was er sich da, was er da zusammen, ja, das klingt jetzt so abwertend zusammengerührt, nee, aber den Gewürzwein, den er dort zusammen gemischt hat, sag ich mal, oder kreiert hat, dann in kleinen Mengen abzufüllen in Flaschen und hat ihn dann erstmal an Wirtschaften und dann später auch an Spirituosenhändler und letzten Endes dann bei weiterer Expansion auch an Getränkehändler verkauft, also an Großgetränkehändler. Und ich habe mich mit seinem Sohn unterhalten, mit dem Herrn Jürgen Kunzmann, und habe ihn da mal ein bisschen interviewt zu. Der konnte mir auch eine Menge erzählen. Wie gesagt, unter anderem das jetzt mit der Göckinger Mauer und dass er vorher die Brauerei war. Alles findet man alles nicht so leicht. Und er weiß halt auch sehr viel aus Erzählungen zum Beispiel von zu Hause noch. Das war eine ganz interessante Sache, weil als er 1956 das erste Mal dieses fertige Produkt vertrieben hat, hat er direkt im Anschluss von der Stadt Augsburg, ich glaube das Marktamt war das, einen Bußgeldbescheid bekommen.
Okay, warum das denn?
weil er gegen das damalige Weingesetz verstoßen hat. Und leider gibt es diesen Bußgeldbescheid nicht mehr. Ich habe ewig gesucht, nichts gefunden. Ich habe auch Herrn Jürgen Kunzmann danach gefragt. Er sagte, nein, leider gibt es den nicht mehr. Weil in so einem Bußgeldbescheid muss ja letzten Endes die Rechtsgrundlage stehen und die Begründung. Ja, und das hätte viel Aufschluss gegeben. Allerdings wusste er noch, dass sich in dem Bußgeldbescheid die ausstellende Behörde auf einen Deklarationsfehler gestützt hat. Also wahrscheinlich eine falsche Beschriftung oder Etikettierung des Weines. Also habe ich mich mal hingesetzt und recherchiert. Und zwar galt zu dieser Zeit, das damalig geltende Weinrecht war das Weingesetz von 1930. Da habe ich das Reichsgesetzblatt Teil 1 von 1930 gefunden und mal studiert. Und ich habe mir tatsächlich auch dieses Weinrecht von 1930 zugelegt. Ich habe hier tatsächlich nebst Ausführungsbestimmungen das Weingesetz von 1930 liegen, gedruckt im Jahr 1932, also noch als Original, kein Faksimile. Ist sehr, sehr interessant, wenn man sich da wieder tiefer reinliest. Klar, ist natürlich mit der Frakturschrift etwas schwierig, aber wenn man sich ein bisschen reingelesen hat, du siehst einfach immer noch, genauso wie in der CCC, diesen Verbraucherschutzgedanken da drin. Siehst du wahrscheinlich heute, Weinexperten werden wissen, wie die Auflagen sind mit Wein. Es ist immer noch dieser Verbraucherschutzgedanke drin. Ja. Also hier steht nämlich, ich kann es mal kurz vor oder ich darf es mal kurz vorlesen. Ich habe den Paragraphen 5 gefunden, Absatz 2 des Weingesetzes von 1930 besagt. Gezuckerter Wein darf nicht mit einer Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung versehen sein, die auf Reinheit des Weines oder auf besondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben deutet. Solche Weine dürfen insbesondere nicht als Naturrein, Wachstum, Gewächs oder Kreszenz allein oder in Verbindung mit dem Namen eines bestimmten Weinbergbesitzers oder Weinguts bezeichnet werden. Das ist der Absatz 2. Absatz 1. Es ist verboten, Wein unter einer irreführenden Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung anzubieten, zum Verkaufe vorrätig zu halten, feil zu halten, das ist eine alte Form für zum Kauf anbieten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen. Du siehst also, es ist schon relativ streng, das Ganze. Ja, also du musst auch als Verkäufer dem Käufer Rechenschaft ablegen, wo der Wein jetzt wirklich herkommt und so weiter. Es darf keine Fantasiebezeichnungen geben. Du darfst Weine, die jetzt vielleicht ein bisschen gezuckert sind oder so, zum Beispiel nicht als Naturrein oder sowas bezeichnen. Oder als Original. In den Ausführungsbestimmungen stand explizit drin, alles, was mit dem Wort Original versehen ist, ist verboten. Bei Weinen, die nicht unberührt sind. Und es muss wohl damals ein Entkeimungsverfahren aufgekommen sein, das dem Wein so ein bisschen, ich kenne mich da mit den Strukturen wie Wein gärt und so weiter einfach zu wenig aus, aber das muss dem Wein wohl in diesem Prozess die Sauerstoffe irgendwie genommen haben, sodass die natürliche Süße des Weines mehr rauskommt und er einfach süßer schmeckt. Das galt damals quasi auch noch so halb als Zuckern, aber wurde dann gesondert geregelt in einem anderen Paragraphen. Und wieder in einem anderen Paragraphen dann die Zuckerung für die Schaumweinverarbeitung für Sekt und sowas. Ja, also das waren Sachen, die waren anerkannt, die waren dann auch geregelt. Aber selbst zuckern war eigentlich nicht vorgesehen. Ja, also einen Wein dann selbst zu zuckern und zu verkaufen. Und wenn du das gemacht hast, nur in bestimmten kleinen Mengen. Ja, und selbst dann durftest du sehr viele Sachen nicht draufschreiben. Also wie gesagt, alles, was den Verbraucher dazu animieren könnte, zu glauben, hey, pass auf, das ist ein richtiger Wein. Oh, der schmeckt aber ganz schön süß von diesem Gut. Das muss ein gutes, ja, ziemlich gutes Weingut sein. Genau das wollte der Gesetzgeber dann nicht. Ja, also das hat dann, da haben dann Bußgeldbescheide oder was weiß ich, dass man dir die Erlaubnis entzogen hat, mit den Weinen zu handeln, irgendwann gedroht, wenn du dazu wieder gehandelt hast oder immer öfter zu wieder gehandelt hast. Das zu der Frage, ich hoffe, da ist deine Frage mit dem Weinrecht, was damals galt, beantwortet.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr ausführlich. Es ist auch sehr, sehr ausführlich, muss ich sagen. Hat es aber bis heute noch Bestand?
Nein, das wurde im Jahr 1900, es gab zwar eine Änderung, ich glaube im Jahr 63, die aber, glaube ich, gar nicht richtig durchgesetzt wurde und dann die letzten Endes die Weinreform, die dann kam, war im Jahr 1969. Ja, und damit hat sich das Ganze auch geändert, da wurde es aufgelockert, da war dann das Zuckern von Weinen auch, sag ich mal, relativ breit erlaubt, ja, zwar auch unter bestimmten Voraussetzungen nur, aber halt eben nicht mehr so streng oder schon fast verboten, wie es halt eben in der vorherigen Fassung war. Mhm. Und das Interessante ist, dass dieser Wein vom Herrn Kunzmann, den er da abgefüllt hat, er hat gesagt, hier Bußgeldbescheid, es war Nachkriegszeit. Man muss im historischen Kontext sehen, ne? Die Leute hatten nicht viel, die mussten auch von irgendwas leben und Geld verdienen, da war so ein Bußgeldbescheid relativ egal. Der wird auch nicht so hoch ausgefallen sein. Also er hat einfach weitergemacht, hat gesagt, die Leute wollen es, ich mach weiter. und ist damit auch ziemlich expandiert. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann kamen die ersten anderen Kellereien und so weiter, haben das gemerkt und haben ähnliche Produkte hergestellt. Und das war so der Punkt, wo sich dann dieser Glühwein in der Variante, wie man heute kennt, über ganz Deutschland rasant ausgebreitet hat. Und ich gehe auch stark davon aus, dass dann, wenn das 56 war und in den 60er Jahren das dann auf den Weihnachtsmärkten ausgeschenkt wurde, dass da einfach ein regelrechter Hype entstanden ist, der dann auch letzten Endes zum Ausschank auf den Weihnachtsmärkten geführt hat in den 60er Jahren. Also ist schwierig nachzuweisen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ältere Zuhörer, die uns sagen können, hey, pass auf, in den 60er Jahren, ja stimmt, in den 50ern gab es das noch nicht, in den 60ern, ja, da kam das so langsam. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch ehrlich gesagt jetzt keine, in Anführungszeichen, Zeitzeugen zu.
Und selbst da auch, ich denke mal, dass es regional auch unterschiedlich war. Ne? Also es gab wahrscheinlich in einer gewissen Region war das schon etabliert und dann kam das aber in den nächsten Jahren in einer anderen Region.
Genau. Also wie gesagt, also es muss sich schnell ausgebreitet haben. Und ich denke halt auch einfach hier wieder, dass der zeitliche Zusammenhang und der Sachzusammenhang zwischen 56 erste Abfüllung eines Produktes, das wir heute so kennen, und dann über die Folgejahre einer rasanten Ausbreitung und auch ähnlichen Produkten von anderen Unternehmern hin zu den 60er Jahren, wo es dann auf dem Weihnachtsmarkt ausgeschenkt wird. Ich glaube, da ist der zeitliche und der Sachzusammenhang so eng, dass man schon davon ausgehen kann, dass es wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist. Und wie gesagt, dieser Bescheid hatte sich die beiden Absätze 2 und 1 des Paragraphen 5, ja, die ich eben vorgelesen habe. Ich vermute mal, auf einen dieser beiden Absätze hat sich der Bescheid dann damals gestützt. Ja, und ich glaube auch, dass Herr Kunzmann wahrscheinlich gar nicht geahnt hat, was er da ausgelöst hat. Und ich glaube auch wirklich, dass dieser Glühwein, wie wir ihn heute kriegen auf dem Weihnachtsmarkt, oder auch kaufen können im Laden, dass das alles so irgendwo auf ihn zurückgeht. Ja, weil da halt dieser harte Cut drin war, dass sich einer das einfach gemacht hat und sich drüber hinweggesetzt hat und das dann auch den entsprechenden Erfolg gefeiert hat in Deutschland. Ja, und ich meine, klar, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch viele Winzer und was weiß ich, die ihren eigenen Wein ausschenken und selbst das Ganze zu herstellen und so weiter. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob es Herr Kunzmann war oder Herr Bücher. Einer von beiden sagt mir, ja, stellen Sie es ein bisschen vor wie Craft Beer. Ne? Jeder macht da sein eigenes Ding, unter den Auflagen natürlich. Aber eins ist definitiv klar, so wie die Sachen heute im Laden stehen, die Flaschen, die klassischen, die man jetzt um die Jahreszeit kaufen kann, das geht auf ihn zurück. Und damit bin ich jetzt auch mit meinem Teil, erstmal mit meinen Ausführungen am Ende zur Geschichte des Glühweins und hoffe, ich konnte da einen entsprechenden Überblick geben. Ja, einen groben zumindest. Hast du denn irgendwelche Anmerkungen, Fragen, irgendwas noch dazu?
Ich muss ja sagen, wow, Hut ab. Also jemand, der in dieser Thematik gar nicht drin ist. Ich denke mal, ich habe da jetzt auf jeden Fall Gesprächsstoff und kann mit diesen Inhalten, denke ich, auch mal sehr, sehr gut überzeugen. Von daher, ich finde das sehr, sehr interessant. Und da sieht man ja auch irgendwo auch, wie sich Gesellschaften entwickelt haben, wie auch Nahrung sich über den europäischen Raum dann verbreitet hat. Ich meine, das sehen wir ja nicht nur am Beispiel des Glühweins, sondern auch bei verschiedenen anderen Nahrungsmitteln, bei Getränken. Und es sind dann doch meistens die kleinen Steine, die anfangen zu rollen, die dann die großen Steine zum Rollen bringen. Das ist mir jetzt gerade an dieser Geschichte aufgefallen. Und ich denke mal, auch da, wer sich noch tiefer mit dieser Materie beschäftigen möchte, da gibt es bestimmt, wenn man tief genug sucht, auch genug Quellen. Und ich muss sagen, für diesen Zeitraum war das doch sehr, sehr spannend, die Geschichte. Danke nochmal, dass du diese Geschichte mitgebracht hast. Gerne. Hat natürlich auf jeden Fall, man merkt, einen Bezug zur heutigen Zeit auch, wird auch, denke ich mal, auch morgen einen Bezug haben. Und ich denke mal, dass wir an dieser Stelle auch dann uns für heute verabschieden. Und nochmal vielen Dank für das Zuhören unserer ersten Sendung von gestern, heute und morgen. Und beim nächsten Mal, da dürfen wir gespannt sein, bringe ich ein Thema mit, das einen kleinen Zeit-Shift hat, so würde ich es nennen. Denn diese Geschichte wird oder dieses Thema wird in der heutigen Zeit beginnen und eine gewisse Aussicht für die Zukunft stellen.
Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die nächste machen wir ja dann zusammen, ne? Also wir sitzen jetzt, du sitzt in Berlin, ich in Mainz, ne? Und die nächste machen wir dann ja zusammen, ne? Das treffen wir uns in der alten geheimen Heimat.
Genau, in der alten
Ganz kurz muss ich noch was loswerden. Ist einfach nur, dass ihr es wisst, ist jetzt im Aufbau. Wir haben jetzt eine Blogseite gestern, heute, morgen .talkcast, also talkcast.de. Gestern, heute, morgen .talkcast.de. Und da werde ich auch nochmal für die Folge wahrscheinlich auf der Startseite nochmal kurz reinschreiben, worum es jetzt hier in der Folge ging, und werde auch mal ein paar Bilder von diesem Weingesetz oder auch von der CCC reinstellen.
Das wäre so.
Für die, die es interessiert. Und da könnt ihr dann auch gerne was drunter kommentieren. Also ich denke mal, über Feedback werden wir uns wahrscheinlich freuen.
Oder mal selbst kochen.
Gerne konstruktiv.
Genau, und selbst kochen und die Erfahrung teilen. Du kannst ja gerne mal die Rezepte auch hochstellen.
Stimmt, genau. Ja, das mache ich dann mal. Dann stelle ich den Kram hoch und dann könnt ihr gerne mal Feedback zu der ersten Folge geben oder auch mal zu einem dieser Rezepte, was eure Erfahrung war, wenn ihr dazu die Zeit und die Muße habt, dann extra auf unsere Seite zu gehen. Genau.
Ja, vielen Dank.
Oder ihr könnt uns auch...
Genau. Sorry, ich habe dir
eine Sache
ins Wort. Stimmt. Genau.
Nee, nur ganz kurz. Ihr könnt uns auch mailen, Feedback mailen, wenn ihr wollt, wenn euch das leichter fällt. Und zwar an gestern, heute und morgen @gmx.net. Ja, also da drauf achten. Der Blog ist gestern, heute, morgen .talkcast.de und die E-Mail-Adresse ist gestern, heute und morgen @gmx.net. Könnt uns über beide Kanäle Feedback geben, wenn ihr dazu Lust habt. Das war's dann von meiner Seite. Ich falle dir nicht mehr ins Wort. Ich überlasse dir das letzte Wort jetzt. Alles gut.
Genau. Ja, praktisch vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.